Der Text steht in Daniel 3, Vers 8 bis Vers 30. Zu derselben Zeit traten etliche Chaldäer auf und verklagten die Juden. Sie hoben an und sprachen zu König Nebukadnezar: O König, du mögest ewiglich leben. Du, o König, hast den Befehl erlassen, ein jeder, der den Klang der Hörner, Pfeifen, Zittern, Harfen, Hackbretter, Doppelflöten und aller Arten von Musik hört, soll niederfallen und das goldene Bild anbeten. Und wer nicht niederfällt und anbetet, wird in den brennenden Feuerofen geworfen. Nun sind da etliche Juden, die du mit der Verwaltung der Provinz Babel betraut hast: Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer kümmern sich nicht um dich, o König. Sie dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar in grimmigem Zorn, Sadrach, Mesach und Abednego vorzuführen, und die Männer wurden dem König vorgeführt. Nebukadnezar aber hob an und sprach zu ihnen: Ist es wahr, Sadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild, das ich errichtet habe, nicht anbetet? Nun wohl, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen, Zittern, Harfen, Hackbretter, Doppelflöten und aller Arten von Musik hört, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich habe machen lassen, so ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zu König Nebukadnezar: O König, wir haben nicht nötig, dir darauf eine Antwort zu geben. Wenn das geschieht, so vermag unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten. Ja, er wird uns aus deiner Hand erretten, o König. Tut er es aber nicht, so magst du, o König, wissen, dass wir deinen Göttern doch nicht dienen und das goldene Bild, das du errichtet hast, nicht anbeten werden. Da ward Nebukadnezar voll Grimm, und der Ausdruck seines Gesichtes veränderte sich gegenüber Sadrach, Mesach und Abednego. Alsbald gab er den Befehl, den Ofen siebenmal stärker zu heizen, als man ihn in der Regel zu heizen pflegte. Auch befahl er etlichen starken Männern in seinem Heer, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Da wurden die Männer in ihren Mänteln, Röcken, Hüten und anderen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Infolge davon nun, dass der Befehl des Königs streng war und man den Ofen über die Maßen stark geheizt hatte, wurden die Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinaufgetragen hatten, von der Feuerflamme getötet. Jene drei aber fielen gebunden mitten in den brennenden Feuerofen. Da sprang der König Nebukadnezar entsetzt auf, hob an und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sprachen: Gewiss, o König. Er erwiderte und sprach: Ich sehe aber vier Männer ohne Fesseln und unversehrt im Feuer umhergehen, und der vierte sieht aus wie ein himmlisches Wesen. Dann trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, hob an und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt her. Da kamen sie aus dem Feuer heraus. Und es versammelten sich die Satrapen, Beamten, Statthalter und Räte des Königs, und sie sahen, dass das Feuer keine Macht über den Leib jener Männer gehabt hatte, dass auch das Haar auf ihrem Haupt nicht versengt und ihre Mäntel nicht beschädigt waren, dass auch kein Brandgeruch an ihnen wahrzunehmen war. Da hob Nebukadnezar an und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Diener gerettet hat, die auf ihn vertraut, den königlichen Befehl übertreten und ihren Leib dahingegeben haben, damit sie keinen Gott verehren und anbeten müssten, außer ihren Gott. So erlasse ich nun den Befehl: Wer immer, welches Volkes, welcher Nation oder Zunge er auch sei, gegen den Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos irgendetwas sagt, der wird in Stücke zerhauen, und sein Haus wird zu einem Misthaufen gemacht. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so zu erretten vermöchte. Und der König setzte hierauf Satrach, Mesach und Abednego wieder in ihre Würde ein in der Provinz Babel. Liebe Gemeinde, diese Erzählung ist für jeden lebendigen Christen von großer Bedeutung. Und wir tun gut daran, sie sorgfältig zu betrachten. Es handelt hier von der Bewährungsprobe göttlicher Kraft im Feuerofen des Leides. Viele Christen haben Angst vor dem Leiden, vor allem aber vor körperlichen Qualen. Und ich habe manche angetroffen, die wohl lebendige Christen sind, die wohl ihrem Herrn vertrauen, die aber eine große Angst haben. Es könnte in ihrem Leben einmal eine Zeit kommen, in dem sie körperlichen Torturen ausgesetzt sein würden, denen sie nicht gewachsen wären. Sie haben Angst und sie haben Zweifel, dass ihr Glaube und ihr Vertrauen, ihre Treue zu Gott dann brechen könnte. Die Erzählung, die ich gelesen habe, stammt aus den dunkelsten Jahrhunderten, die Gottes Volk jemals auf der Erde erlebt hat. Es war eine Zeit der Fremdherrschaft über Israel, aber in einer ganz besonderen Art. Nie zuvor hat Gottes Volk solche Qualen aushalten müssen. Nie zuvor sind so viele von ihnen körperlichen Belastungsproben ausgesetzt worden und ist ihre Treue zu dem Gott ihrer Väter so auf die Probe gestellt worden wie in dieser Zeit. Das Büchlein Daniel ist der Versuch, Gottes Volk in dieser Zeit zu stärken. Es ist ganz zielgerichtet geschrieben. Es will den Verfolgten, den Bedrängten, den Bedrückten eine Hilfe sein. Das ist der Hintergrund der Daniel-Erzählungen, in denen die vier jungen Männer eine besondere Rolle spielen. Zunächst Daniel und dann die drei seiner Freunde, Hanania, Misael und Asaria. Es wird erzählt, dass sie von Nebukadnezar nach Babylon verschleppt worden sind, dass sie selbst aus königlichem Geschlecht gestammt haben, dass sie am Hofe des Königs Nebukadnezar erzogen worden sind und dort Dienste geleistet haben. Und zwar aufgrund ihrer außerordentlichen Qualifikation haben sie hervorragende Dienste getan. Die Namen, die in dem Text mehrmals erscheinen, sind Namen aus Babylon, die ihnen dort gegeben worden sind. Ihre Namen aber sind eigentlich nicht von großer Bedeutung. In dieser Geschichte verschwindet die Gestalt Daniels völlig. Er ist hier nur offensichtlich Erzähler, während seine drei Freunde die Hauptrolle spielen. Dass man aber die Namen dieser Männer überhaupt auch nur nennt und dass wir heute, nach mehr als 2000 Jahren, es für wert befinden, an einem Sonntagmorgen darüber nachzudenken, liegt nicht in diesen drei Männern begründet, sondern liegt in jener vierten Gestalt, die in der Erzählung auftritt und deren Namen wir nicht kennen. Es ist wie so manches Mal in der Geschichte Gottes, dass das mit Namen genannte, dass das, was wir kennen und greifen können, nur darum Bedeutung hat und Kraft hat, weil ein Namenloser, einer, den man nicht greifen kann, mit seiner unsichtbaren, aber wirksamen Macht sich an den Menschen offenbart hat. Es ist jene geheimnisvolle vierte Gestalt, jener vierte Mann in dieser Erzählung, aus dessen Gegenwart der Sieg kommt über Angst und Zweifel und von dem her Friede und Geborgenheit auch in unserem Leben Platz nehmen kann. Wie ist es dazu gekommen, dass diese vierte Gestalt, diese namenlose vierte Gestalt überhaupt in Erscheinung trat und dass ihre Wirkungen so überragend sind, dass wir heute über sie nachdenken wollen? Aus diesem Grund habe ich den weiteren Bericht gelesen und versucht, uns eine umfassendere Darstellung der Erzählung zu vermitteln. Die Quelle des Leidens in dieser Welt ist nicht irgendeine geheimnisvolle Schicksalsmacht, sondern es zeigt sich immer wieder, dass das furchtbarste Leiden, dem Menschen ausgesetzt werden, von Menschenhand kommt. Gewiss, auch die Natur setzt uns vielen Schwierigkeiten und Leiden aus. Kein natürliches Leiden aber kommt an das Leid heran, das Menschen einander zufügen können. Der Feuerofen des Leidens ist nicht irgendeine Form der Krankheit, sondern ist das, was Menschen in ihrem Hass und aus dem Abgrund ihres Herzens ihren Mitmenschen zufügen können. Und es ist die alte Geschichte, die uns berichtet wird und die sich auch in unserem Leben wieder und wieder findet. Es ist die Geschichte von Eifersucht und Missgunst, die einen Fähigeren einfach nicht ertragen kann. Es ist die Geschichte von Menschen, die zu allem fähig sind, wenn es gilt, einen aus dem Weg zu räumen, der ihnen im Licht, in der Sonne steht. Wir haben das selbst sicherlich schon einmal zu einem anderen gesagt. Geh mir doch aus dem Licht. Früher haben wir in der Schule zu den anderen gesagt, dein Vater ist doch kein Glaser. Geh mir doch aus der Sonne, damit ich Licht habe. Du machst mir Schatten. Und wir Menschen sind von Natur aus nicht geneigt, uns mit dem Schattendasein zu begnügen. An sich ist das ja eine sehr begreifliche Tendenz und ein sehr berechtigter Wunsch. Die Frage ist nur, nach welcher Sonne richten wir uns denn aus? Nach welchem Licht streben wir denn? In unserer Geschichte ist es das Licht einer fragwürdigen Autorität. Aber immerhin ist es die Gunst eines absoluten Herrschers, um den zu allen Zeiten die Menschen gebuhlt haben. Wo immer es Menschen gibt, die an der Macht sind und die Macht haben, gibt es solche, die sich im Licht derer sonnen. Und das gab es nicht nur im Altertum, sondern das gibt es auch heute. Man muss nur sehen, wie es zugeht in den größeren Betrieben, wie der Kampf entbrennt um die Gunst von Vorgesetzten und Direktoren. Und man muss sogar Christen beobachten, wie sie Bücklinge machen vor gewissen akademischen Graden, während sie bei einfachen Menschen keine Rücksicht kennen. Auch das Neue Testament berichtet uns von dieser Gefahr und warnt uns davor, den einen Ehrenplätzen anzubieten und die anderen zurückzustoßen, einfach darum, weil die einen vielleicht rein äußerlich mehr darzustellen scheinen als die anderen. Dieser Kampf um den Platz an der Sonne, um den Platz in der Gunst der Mächtigen, ist eine ganz verderbliche Sache und führt Menschen dazu, anderen unsagbares Leid zuzufügen. Gewiss, wir sind heute nicht mehr so brutal, dass wir es darauf abgesehen hätten, andere in einem Feuerofen verbrennen zu lassen. Wir sind human geworden. Wir versuchen, unsere Opfer schmerzlos aus der Welt zu schaffen. So schmerzlos, wie es geht. Wer von uns aber weiß, was sein Verhalten im Herzen des anderen für Wunden schlägt? Wer von uns sieht und erkennt, in welchen Feuerofen des Leidens er andere Menschen durch sein Verhalten stößt? Ich glaube, dass wir oft die Tragweite unserer Handlungsweise nicht genug überblicken können. Nun, in unserer Erzählung spielt der König in seiner fragwürdigen Autorität eine große Rolle. Er hat einen unseligen Erlass gegeben von jenem goldenen Standbild, das angebetet werden soll in seinem Reich. Leider spuken bis heute solche Bilder in den Köpfen vieler Christen herum und sie fürchten, es könnte einmal eine Zeit kommen, wo sie wiederum ein goldenes Standbild anbeten müssten. Und sie merken nicht, dass sie längst den Tanz um das goldene Kalb begonnen haben. So primitiv, wie unsere Vorstellung uns das vorgaukelt, geht es zu Zeiten der Christenverfolgung keineswegs zu. Es geht dort viel normaler zu, viel unheimlicher. Was sich im Herzen dieses Fürsten abspielt, ist einfach. Er braucht einen Erweis seiner Macht. Und dieses goldene Standbild, an das kein Mensch in seiner Zeit geglaubt hat, er selbst am wenigsten, ist lediglich ein Ausdruck seiner absoluten Herrschaft. Es ist ein sogenannter Präzedenzfall, den man schafft, um die anderen seine Macht spüren zu lassen. Es ist der Augenblick, wo man sagt, jetzt oder nie. Auch heute lassen sich manche Menschen interessante, verrückte Dinge einfallen, um daran zu erkennen, wie die anderen zu ihnen stehen. Dieser königliche Erlass ist im Grunde ein Schwächezeichen, ist ein Angstsymbol. Ein Ausdruck der Angst dieses Fürsten, der Angst hat um seinen Thron und jetzt an der Anbetung, an dem Gehorsam seinem Gesetz gegenüber ablesen möchte, ob er noch auf die Untertänigkeit seines Volkes rechnen kann. Und er kann damit rechnen, zu seiner großen Befriedigung. Es gibt auch heute genug Menschen, denen es eine große Befriedigung ist, zu sehen, dass ihr Wort noch etwas gilt. Dass sie noch Macht haben über andere. Worum es dabei geht, ist völlig nebensächlich. Entscheidend sind die Beispiele, an denen ihr inneres Selbstbewusstsein wächst. Und wo jeder nach seinen Untertanen Ausschau hält und versucht, sie gelegentlich und hier und da und dort in seinem Machtbereich dazu zu führen, dass sie ihm gehorsam ihrem Wort gegenüber zum Ausdruck bringen, dass sie Untertanen sind und gewillt sind, es zu bleiben. Wie zweifelhaft die Autorität, diese Art von Autorität ist, kommt im Weiteren in dem Gespräch zum Ausdruck, das der König mit den drei Männern führt. Er fragt sie nicht nur, habt ihr das getan, sondern er gibt sich auch gleich selbst die Antwort. Er fragt und klagt an und urteilt in einem Atemzug. Liebe Gemeinde, daran kann jeder von uns sein Herz prüfen. Und seine Art und seine Gesinnung und seine Autorität prüfen. Wer fragt, anklagt und verurteilt in einem Atemzug, soll wissen, dass seine Autorität eine falsche Autorität ist. Wer wirklich mit seinen Mitmenschen gütig umgehen will, selbst dann, wenn er eine bestimmte Autorität hat, der fragt echt. Er lässt antworten und verantworten. Und er urteilt nicht, bevor er gehört hat. Fragen, anklagen und verurteilen in einem Atemzug ist Ausdruck einer höchst zweifelhaften, unsicheren und falschen Autorität. Und es geht so, wie damals, auch heute, wenn der Fürst beleidigt ist, wird er zornig. Und man muss nur einmal solche beleidigten Fürsten und Monarchen auch heute ins Gesicht sehen. Wenn ihre Autorität in Frage gestellt wird, wie sich ihr Antlitz verstellt und wie sonst gütige Menschen sehr unangenehme Menschen werden können und anderen einen Feuerofen des Leidens ohnegleichen bereiten können, aus einem beleidigten Herzen, weil die Autorität in Frage gestellt ist, weil hier Menschen sich unterstehen, ihnen ins Gesicht zu sagen, wir haben es nicht nötig, dir zu antworten. Dieser alte Konflikt hat nie aufgehört in der Weltgeschichte. Hier die fragwürdige, zweifelhafte Autorität von Menschen und hier die Autorität Gottes in der Gestalt, in der Stimme von Menschen. Hier der absolute Herrschaftsanspruch und hier der absolute Herrschaftsanspruch Gottes. Und wo immer sie aufeinander prallen, meine Lieben, dort gibt es Leiden. Manchmal unsagbares Leiden. Dort wird der Feuerofen des Leidens geheizt und manchmal bis zur Weißglut gesteigert. Dort sind Menschen zu Dingen fähig, für die sie sich selbst niemals fähig gehalten hätten. Und nun wollen wir die andere Seite betrachten. Wie ist es möglich, dass hier drei Männer in solchem Vertrauen, in solcher Gewissheit dieser falschen und zweifelhaften menschlichen Autorität gegenübertreten? Wo ist die Quelle zu solchem Vertrauen, zu solcher absoluter Furchtlosigkeit? Die Quelle ihres Vertrauens ist nicht der Glaube, in Anführungszeichen, an ihren Gott, sondern der Dienst an ihrem Gott. Sie sagen, und man beachte das in unserem Text immer wieder, nicht der Gott, an den wir glauben, sondern der Gott, dem wir dienen. Sie kennzeichnen ihren Gott als die Autorität, der sie dienen. Denn dienen verlangt eine Autorität, glauben nicht. Es gibt genug Menschen, die an alles mögliche verrückte Zeug glauben. Und man kann jeden Unsinn heute predigen, man muss es nur lange und laut genug tun und mit entsprechenden Werbemitteln, man findet für alles Anhänger. Einen Dienst aber, das ist dann schon eine andere Sache. Ein Dienst verlangt Autorität. Und hier erkennen wir, dass der Autoritätsanspruch auf beiden Seiten Konsequenzen hatte. Der Autoritätsanspruch äußert sich nicht darin, dass wir diese Seite berecht für wahr halten oder jene Seite für wahr halten, sondern der Autoritätsanspruch offenbart sich an dem Dienst in unserem Leben. Wem dienst du? Das ist die Frage. Und wem du dienst, der ist dein Herr. Es gibt immer noch genug Menschen, die bringen das Kunststück fertig, indem sie an Gott glauben und anderen Göttern dienen. Worin nun besteht der Dienst dieser Männer, der offenbar für sie eine solche Quelle der Kraft ist, dass sie dem Leiden furchtlos entgegentreten können? Beneidenswert, furchtlos. Es ist ein Dienst, der ihnen die Kraft gibt, ein Gesetz zu übertreten, der ihnen auch zeigt, wo die Grenzen sind. Sie sind keineswegs gesetzeslose Menschen. Man mache sich klar, dass es Juden sind, die hier einem fremden Herrscher gedient haben in einer führenden Position, die ihr Bestes eingesetzt haben zum Wohl dieses fremden Staates. Etwas für Juden der damaligen Zeit eigentlich Außergewöhnliches. Sie haben sich nicht gescheut, in den Dienst eines weltlichen Herrschers zu treten. Sie haben ihr Bestes gegeben und sie haben es weit gebracht. Aber an einer Stelle erkennen sie kristallklar die Grenze, die sie nicht gewillt sind zu überschreiten, oder umgekehrt gesagt, an einer Stelle setzt ihnen dieser Fürst eine Grenze, die sie gewillt sind zu überschreiten, indem sie sein Gebot übertreten. In vollem Bewusstsein dessen, was sie tun, und in vollem Bewusstsein, was die Konsequenzen davon sein werden. Ihr Lieben, wenn man an solchen Grenzfällen herumknobelt und sich immer wieder fragt, kann ich mir das noch leisten oder nicht, wird man niemals die Kraft haben, Gott zu gehorchen. Es ist nötig, dass Christen die Dinge durchdenken, und zwar auch die Konsequenzen für ihr Leben. Denn an der Bereitschaft, Konsequenzen zu tragen, erst wächst die Kraft, in einem Grenzfall zu stehen und Gott von Herzen dienen zu können. Nun, der Dienst, den Sie ausüben und der diese geheimnisvolle Quelle in Ihrem Leben ist, ist der Dienst des Gebetes. Man beachte, dass diese Männer in Babylon keinen Tempel hatten, keine Opfer darbringen konnten, dass sie vermutlich noch nicht einmal den Sabbat halten konnten. Ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, was diesen Männern in der Fremde alles genommen war, an Möglichkeiten, ihrem Gott zu dienen, so wie sie es nach der Geschichte und Tradition ihres Volkes gelehrt worden sind. Das alles konnten sie nicht tun. Aber einen Dienst haben sie getan. Und für diesen Dienst sind sie ins Feuer gegangen. Und es war der Dienst des Gebetes. Auch in den christlichen Gemeinden ist die Frage nach dem Dienen ja immer wieder da. Und auch der Einzelne fragt sich, wo ist mein Dienst? Was soll ich tun? Meine Brüder und Schwestern, es gibt keinen Dienst, der größer ist als dieser. Es gibt viele Dienste, die nötig sind. Es gibt aber keinen Dienst, der das Gebet überragt. Und unsere Schwäche heute ist, dass wir nach allen möglichen Diensten fragen, um vielleicht diesem einen auszuweichen, dem Dienst des Gebetes. Und ich bin der festen Überzeugung, dass viele Dienste, die Christen heute tun, ein glatter Ersatz sind in ihrem Innern für das Gebet. Wenn man heute einem älteren Menschen sagt, beten Sie doch, Sie haben jetzt Zeit dafür, dann ist das für ihn eine Beleidigung. Dann heißt es für ihn, dass er abgeschoben wird auf das Todesgeleise. Als ob es für die christliche Kirche jemals eine andere, hervorragendere Kraft gegeben hätte, als die des Gebetes. Und wer es in jungen Jahren nicht lernt, der kann es auch nicht, wenn er alt ist. Es ist der Dienst des Gebetes, der diesen Männern erstens eine unwahrscheinliche Überlegenheit gegeben hat in ihrem Inneren, dem Herrschaftsanspruch dieses Fürsten gegenüber, der sie so gemacht hat, wie wir wünschen zu sein, furchtlos. Es ist der Dienst des Gebetes, der ihnen diese tiefe Gewissheit ins Herz gegeben hat, um den wir sie beneiden. Unser Gott vermag uns zu retten. Das ist das Zweite. Das Vertrauen in Gottes Kraft, dass sie sie zu retten vermag, auch aus körperlichem Leiden. Das muss man hier sehen. Diese Männer hatten Vertrauen zu Gott, nicht nur, dass er ihre Seele rettet, sondern dass er ihren Leib retten wird. Aus der Hand dieses Menschen. Die Kraft des Gebetes beschränkt sich nicht auf Geist und Seele, sondern ihr Vertrauen zu Gott schließt Leib und Seele ein. Schließt den ganzen Körper ein. Und diese Gewissheit können Christen nur aus dem Gebet gewinnen. Es ist interessant, wie der Wortlaut in unserem Text geht. Sie sagen, wenn du das tust, vermag unser Gott, uns zu retten. Und dann kommt ein Komma. Ja, er wird uns retten aus deiner Hand. Gott vermag uns zu retten aus dem Feuerofen. Aber, und nun konzentriert sich ihre Gewissheit, er wird uns retten aus deiner Hand. Und das ist für Christen von größter Bedeutung. Die tiefe Gewissheit im Herzen, wo immer sie in Gefahr stehen, wo immer andere Herrschaftsansprüche sich melden über ihr Leben, hier ist einer, der sie retten wird aus der Hand von Menschen. Es gibt auf dieser Welt nichts Schlimmeres, als in der Hand eines anderen zu sein. In der Hand eines anderen Menschen zu sein. Und dann kommt die Probe aufs Exempel und um dieses Vertrauen, an diesem Vertrauen halten wir den Atem an. Wir sind sicher noch gewillt, uns danach zu sehnen, nach dieser Furchtlosigkeit zu sehen. Wir sind auch noch gewillt, Verlangen zu haben nach einem Vertrauen, dass Gott uns retten wird aus der Hand eines anderen. Aber nun kommt der Test, der ihr Vertrauen in Gott als zutiefst echt erweist. Der Test lautet, und wenn er es nicht tut, werden wir dennoch nicht niederfallen und dein Bild anbeten. Es ist dieses und wenn er es nicht tut. Es ist keine Begründung für Gottes Tun oder Nicht-Tun angegeben. Es heißt nicht, wenn er es nicht will. Oder wenn wir nicht würdig sind. Oder wenn wir nicht genug gebetet haben. Sondern es heißt ganz schlicht diese Tatsache. Und wenn er es nicht tut, dann vertrauen wir ihm dennoch. Solche Gewissheit, meine Lieben, kommt nur aus dem Dienst des Gebetes. Und nun kommt die eigentliche Bewährungsprobe. Was bis jetzt gewesen ist, war der Dialog mit dem König, war die Auseinandersetzung, die bereits über Sieg und Niederlage entscheiden würde. Aber dann kommt die Stunde, in der die Männer trotz ihres Vertrauens, trotz ihrer Gebete, trotz allem nichts mehr tun konnten. Wo über sie verfügt wurde und der Arm der menschlichen Gewalt sie fasste, sie band und sie dennoch in den Feuerofen des Leidens warf. Kein Vertrauen, geboren aus dem Gebet, kann uns schützen vor dieser Tatsache und Konsequenz, dass Christen der Feuerofen des Leidens erspart bleibt. Jetzt aber tritt der vierte Mann in Erscheinung. Und es lohnt sich, ihn zu betrachten. Er wird erst offenbar. im Leiden. Er ist es nicht, der in Erscheinung tritt und sie vor dem König verteidigt. Er ist es nicht, der sie irgend als eine Fantasiegestalt wegzaubert vor den Häschern des Fürsten, sondern er tritt erst in Erscheinung, als die Männer Gottes mitten im Leiden stehen, gebunden, unfähig, sich selbst zu retten. Und das Zweite ist wichtig an ihm: Er wird nicht von den drei Freunden erkannt, sondern von ihren Feinden. Es ist der König, der entsetzt emporspringt und sagt: Da ist ein vierter Mann. Wie kommt er da hinein? Es ist der andere, der Gegner, der die schützende Hand Gottes sieht. Die drei Freunde haben ihn nicht wahrgenommen. Und dieser vierte Mann hat keinen Namen. Niemand weiß, wer er ist. Die Freunde wissen es nicht, weil sie ihn gar nicht wahrnehmen. Und der Feind weiß es nicht, weil er keine Ahnung von Gottes Möglichkeiten hat. Weil er sich selbst maßlos überschätzt und Gott maßlos unterschätzt. Und weiter ist an diesem vierten Mann interessant: Er sagt kein Wort. Aber von ihm geht die Kraft aus. Die Kraft, die die Männer Gottes im Feuerofen des Leidens bewahrt und sie rettet. Die Kraft, die ihre Fesseln sprengt und sie mitten im Leiden zu freien Menschen macht. Es ist dieser vierte Mann, der den Herrscher von seinen Sünden überzeugt, wie es die Furchtlosigkeit dieser drei Männer nicht vermochte. Es ist der vierte Mann, der den Feind zur Verherrlichung Gottes führt und ihn zu Freunden der Kinder Gottes macht. Dass Gott gepriesen werde an unserem sterblichen Leibe. Dieses Geheimnis vollzog sich im Leben, im Leiden und Sterben unseres Herrn Jesu Christi. Liebe Gemeinde, Gott kann nur gepriesen werden an unserem sterblichen Leibe. Und dazu dient der Feuerofen des Leidens. An einen Gott zu glauben, der wie ein Zauberonkel uns alle Wünsche erfüllt, ist eine Illusion, ein menschliches Wunschbild, aber kein Gott. Gott aber ist nicht unser Diener, sondern wir sind seine Diener. Gott aber ist als der Herr um uns besorgt, um Leib und Seele und Geist seiner Knechte, die ihm dienen im Gebet. Der vierte Mann ist die Kraft des Heiligen Geistes. Der Arm Gottes, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Es ist der Heilige Geist, der auch in unserem Leben und Leiden in Erscheinung treten will. Der unsere Feinde überzeugt von Sünde und Gericht. Und der die Kinder Gottes durchs Feuer hindurch errettet. Sodass Gott gepriesen werde. Sodass seinem Namen Ehre gegeben wird, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ist keine Schwärmerei, ist keine Gefühlssache, sondern ist ein Dienst im Gebet. Lasst uns diesen Dienst suchen und ihn von ganzem Herzen tun. Nicht nur darum, dass wir furchtlos werden, nicht nur darum, dass Gottes starker Arm in Erscheinung treten möge, wenn wir im Feuerofen des Leidens sind, sondern letztlich darum, dass Gott geehrt werde und sein Name gepriesen werde von den Völkern. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist für uns durch das Leiden in den Tod gegangen, damit wir leben sollen. Du hast für uns Angst und Not durchlitten, damit wir furchtlos werden sollen. Wir bitten dich, komm uns zu Hilfe durch deinen Heiligen Geist. Erinnere uns an die Möglichkeiten des Gebetes. Hilf uns und gib uns die Kraft, es wahrzunehmen und aus dieser Quelle zu schöpfen, damit unser Leben mit dir und durch dich mit dem Vater vereinigt werde und wir in der Dunkelheit des Leidens und in der Hitze der Bedrängnis deiner Gegenwart, deiner rettenden Gegenwart gewiss sein dürfen. Es sei zum Leben oder zum Sterben, dass deine Hand uns leide, damit der Vater gepriesen werde. Durch uns. Amen. Behüte dich.